Hallo.
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 Hallo. Herzlich willkommen bei der Sendung Tipkin.
In der Sendung für Popfeminismus und Alltagsschrott.
Und Queerpolitik.
Bei Radio Blau.
In Szene setzen ohne Kompromisse.
Viel Spaß.
Der hat das gar nicht so gemeint. Hast du Beweise? So schlimm war es ja nicht. Auch bitte heul mal leise. Deine Karriere ist vorbei, seine fängt an. Der ist ein Mann, da frag ich leise. Was hattest du an?
Ich ging in Reizwäsche zur Arbeit. Nein, Scherz, es war mein Pinguin-Einteiler.
Dein Ernst? Na, selber schuld, Herz. Jeder weiß, dass Pinguin Sex heißt. Das ist ein Zeichentrick, ein Signal für einen heißen Blick. Deine Weste ist nicht weiß, sondern dreckig. Aber wieso? Dein größtes Talent müsste putzen sein. So ein Lappen bist du. Bringst mir bei die ich nicht vergewaltigt werd, statt deinem Sohn beizubringen. Oh, du Nerd.
Ich will nicht mehr als du, ich will das Gleiche. Ich will dein Gehalt, während ich dir das Wasser reiche. Kannst du sicher sein, es kommt die Zeit für meine Streiche. Ich will deine Rechte, nicht dein Penis, weil du weißt, ey, ich hab eh mehr Eier, wenn du dich mit mir vergleichst. Yay, lass auf den Kopf treffen.
Nee, da kann ich nicht. Ah, du kommst natürlich gleich vorbei. Ja, okay, dann setz dich. Hast du was Härteres als Wasser? Hier ein Eiswürfel auf die Hand. Mich gruselt Bahnfahren nachts. Und wovor hast du Angst? Vor Instagram-Brüsten. Aber du bist heiß, also werde ich dich jetzt küssen. Ey, was heißt hier nein?
Ja, ich schlag wie ein Mädchen. Deshalb treffe ich jedes Mal, ob ich vergeben bin. Ja klar, ich date deine Mama.
Warst du beim Arzt? Mit diesem Fall von Misogynie? Das sieht nicht gut aus. Alleine halt das nie. Du lässt dich einfacher benutzen als ein Schuh mit Klettverschluss. Von deiner Angst vor starken Frauen. Schatz, komm zu mir, ich geb dir Schutz. Ich will nicht mehr als du. Ich will das Gleiche. Ich will dein Gehalt, während ich dir das Wasser reiche. Kannst du sicher sein, jetzt kommt die Zeit für meine Streiche. Ich will deine Rechte, nicht dein Penis, weil du weißt, ey, ich hab eh mehr Eier, wenn du dich mit mir vergleichst. Yeah!
Die Wölfin dackelt glücklich nem platten Dackel hinterher. Zum Glück gibt's Geschlechterrollen, sonst fiele die Orientierung schwer. Wo wartet die Löwin auf den schlaffenden Kater mit Dosenöffner hinterm Herd? Ich bin so dankbar, dass ich weiß, wer ich bin, was ich brauch, wo ich hingehör.
Der meint das nicht so, das ist doch erst ein Mann. Der will nur spielen, das ist ja nur ein Mann. Der weiß es noch nicht besser, das ist doch noch ein Mann. Danke, dass du mich dran erinnerst, dass ich alles kann.
Ich will nicht mehr als du, ich will das Gleiche. Ich will dein Gehalt, während ich dir das Wasser reiche. Kannst du sicher sein, es kommt die Zeit für meine Peitsche. Ich will deine Rechte, nicht dein Penis, weil du weißt, ey, ich hab eh mehr Eier, wenn du nicht mit mir vergleichst. Yay!
Ja, danke, danke. Ach, danke, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Hallo und herzlich willkommen bei Tipkin, der Sendung für Feminismus, Queerpolitik, Pop, Punk und Alltagsschrott. Hier auf Radio Blau, dem freien Radio in Leipzig, zu hören auf UKW 99,2, 94,4 oder 89,2 MHz. Ihr könnt Radio Blau auch im Livestream auf www.radioblau.de hören. Oder ihr seid gar nicht in Leipzig, dann hört ihr es etwas zeitversetzt bei anderen freien Radios im deutschsprachigen Raum. So zum Beispiel als Austauschsendung unter anderem bei Radio Korax in Halle, Radio FSK in Hamburg oder Querfunk in Karlsruhe. In der heutigen Sendung übernehmen wir ein Interview von der Women's Bar Digitale. Die Women's Bar Digitale war ursprünglich ein Flinterbarabend mit Open Stage und ist seit 2020 als Radiosendung und Podcast ein Ort für feministische Themen, Aktivismen, Projekte und Gespräche. Ziel ist es, die Vielzahl von feministischen Aktivismen sichtbar und identifizierbar zu machen, aufzuzeigen, dass es nicht den einen Feminismus gibt, aber viele Feminismen zusammen eben viel lauter sein können, Ambiguitäten aufzuzeigen, Unterschiede und Gemeinsamkeiten und den Feminismus zu feiern. Wenn ihr selbst einmal Teil einer Folge der Women's Bar Digitale sein wollt, dann geht das. Ihr könnt euch gerne dort melden, am besten per Mail. Und zwar schreibt ihr da an die womensbar@posteo.de. Women's Bar wird mit V geschrieben, also vomensbar@posteo.de. Oder ihr sucht die Women's Bar, natürlich genauso geschrieben, @womensbar auf Instagram. Zu Gast bei der aktuellen Folge der Women's Bar Digitale war Veronika Kracher. Sie ist Autorin, Publizistin, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Antifeminismus, rechter Ideologie und digitaler Gewalt und nennt sich selbst Expertin für belastende Männer im Internet. Und Anlass des Gesprächs ist ihr gerade frisch erschienenes Buch Bitch Hunt, warum wir es lieben, Frauen zu hassen, was im Februar 2026 im Verbrecherverlag erschienen ist. Darin geht es um digitale und transfeindliche Misogynie, koordinierte Hasskampagnen gegen Flinter-Personen, etwa im Kontext des Gamergate oder der öffentlichen Diffamierung von Amber Heard, um die Strategien rechtsradikaler AkteurInnen und um die Frage, warum soziale Medien misogynen Hass und antifeministische Narrative so wirkungsvoll verstärken. Ja, und gleichzeitig wirft das Buch dann auch noch einen Blick auf die gesellschaftlichen Bedingungen, die diesen autoritären Backlash begünstigen. Aber hört selbst und jetzt viel Spaß bei dem wirklich sehr spannenden Gespräch und der kommenden Sendung.
Die Women's Bar Digitale erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir gehen von unseren Erfahrungen aus, das heißt aber auch, dass andere Personen ganz andere Erfahrungen machen können oder machen müssen.
Ihr habt Anregungen und konstruktive Kritik? Schreibt uns gerne auf Instagram, @womensbar.
Women's Bar. Deine feministische Bühne.
Hallo und herzlich willkommen zur Women's Bar im Juni. Vor ungefähr 8 Jahren habe ich das erstmal von Incels gehört. Incel, das heißt Involuntary Celibate, für die, die es noch nicht wissen, auf Deutsch unfreiwilliges Zölibat. Und mit diesem unfreiwilligen Zölibat identifizieren sich, ob ihr es glaubt oder nicht, eine wachsende Gruppe von Menschen, vor allem Cis-Männern in Online-Foren. Und sie identifizieren sich damit, keinen Sex mit Frauen zu haben. Also ich sage hier bewusst Frauen, weil sie, glaube ich, Cis-Frauen meinen. Weil Frauen in ihrer Ideologie aufgrund des Feminismus jetzt selbstbestimmt wählen dürfen, ob und mit wem sie Sex haben wollen. Und komischerweise, große Anführungszeichen, wollen wir, beziehungsweise diese Frauen, keinen Sex haben mit Menschen, die sie verachten oder hassen. Denn Incels identifizieren sich eben nicht nur mit dem objektifizierten Selbsthass, sondern auch untereinander im Hass auf Frauen und den Feminismus. Diese politisch stark antifeministische und menschenverachtende Ideologie hat es seit meinem persönlichen Kennenlernen weit gebracht in politische Ämter, in Algorithmen und in viele Köpfe. Aber ist diese Ideologie wirklich neu oder ist sie eine Neuauflage einer alten Misogynie, die tief verwurzelt ist in unserer Gesellschaftsstruktur? Das ist die große Frage und heute ist die Person bei mir, wegen der ich persönlich Incels kennengelernt habe, weil sie 2020 ihr erstes Buch herausgebracht hat über die Incel-Ideologie und damit vielen Personen es etwas erleichtert hat, sich mit dieser Ideologie auseinanderzusetzen, nämlich nicht aus erster Hand, sondern eben aus der Hand von Veronika Kracher, die heute hier ist mit ihrem zweiten Buch Bitch Hunt, warum wir es lieben, Frauen zu hassen. Mit diesem Thema wollen wir uns heute beschäftigen. Hallo Publizistin, Autorin und selbsternannte Expertin für belastende Männer im Internet, Veronika Kracher.
Hallo Pauline, schön, dass ich bei euch sein kann. Ich freue mich, auch wenn wir über kein so angenehmes Thema sprechen.
Ich habe es ja schon ein bisschen angesprochen, diese Incel-Ideologie, was ja das Thema deines ersten Buches war. Ich habe das Gefühl, oder mir kommt so vor, damals wurde das noch diese Incel-Ideologie noch ziemlich als Randphänomen abgetan. So ein bisschen unter diesem Anführungszeichen irre Einzeltäter, was du ja schon damals irgendwie verneint hast. Heute bekennen sich einflussreiche Personen zu dieser Red Pill oder Black Pill Ideologie ganz offen und ist irgendwie salonfähig geworden. Wie nimmst du das wahr? Wieso ist Frauenhass so anschlussfähig? Und wie ernst hast du das Gefühl, nimmt man das eigentlich aktuell?
Also in den patriarchalen Verhältnissen, in denen wir leben, ist ja Frauenhass und generell der Hass auf alles Nicht-Männliche ja keine Randerscheinung, sondern es ist ja extrem fest im System verankert. Und wenn wir alleine schon daran denken, wir haben jeden zweiten Tag ein Femizid in Deutschland, das sind jetzt irgendwie keine Weirdos aus Nischen der Dark Web, das sind in der Regel ganz normale Männer von nebenan. Aber was sich natürlich beobachten lässt, ist, wie virulent und lukrativ massiv dieser Frauenhass in den letzten Jahren geworden ist. Also, dass Menschen auch keinerlei Skrupel haben, in aller Öffentlichkeit Hass- und Gewaltfantasien zu artikulieren und damit eben auch in der Regel richtig viel Geld machen. Und ich würde sagen, ein ganz großer Aspekt ist da die sogenannte Neomanosphere. Also, das ist ein Fachbegriff, der quasi beschreibt, dass sich so diese klassische Manosphere, die wir quasi aus den 2010er Jahren kennen, so Pickup-Artist, Incels, Men Going Their Own Way, Männerrechtler, die hat sich gewandelt, vor allem in der Pandemie und vor allem durch den Erfolg von dem wegen Menschenhandel und Vergewaltigung gesuchten Influencers Andrew Tate. Also im Fahrwasser von Andrew Tate haben sich einfach richtig viele Content-Creator, Podcaster, Streamer und so weiter hervorgetan, die halt nichts anderes machen, als vor ihren Rechnern sitzen, Red Pill oder Black Pill Content und anderen Hass-Content pushen und halt auch immer regelmäßig einzelne Frauen als Feindbild und Zielscheibe zu markieren, mit der indirekten oder auch direkten Aufforderung an ihre Followerschaft, den eigenen misogynen Ressentiments dann in der Kommentarspalte Ausdruck zu verleihen, weil da ist eine ganz schlimme Frau und die muss fertig gemacht werden. Und das gerade auch dieses öffentliche Zusammenrotten und die eigenen misogynen Ressentiments an einer Frau oder queeren Person, die eben als Feindbild dargestellt wird, rauskübeln zu können und da auch keinen Skrupel haben, sämtlichen Anstand und sämtliche Mindeststandards an zwischenmenschliches Zusammenleben auf den Müllhaufen der Geschichte zu werfen, ist meiner Ansicht nach, und das ist ein zentraler Punkt in meinem Buch, die Schmierenkampagne gegen die Schauspielerin und Aktivistin Amber Heard gewesen. Im Rahmen von dem Prozess zwischen ihr und ihrem Ex-Mann, dem Schauspieler Johnny Depp, 2022, wo sich die komplette Welt einig war, einer Frau, deren größtes Verbrechen darin bestand, zu insinuieren, dass ihr Ex-Partner ein Gewalttäter sein könnte, diese Frau als eine Persona non grata zu stilisieren, die es verdient hat, dass man ihr über Monate hinweg digitale Gewalt antut, ihr Mord rumschickt, diffamiert und sie verhöhnt, während sie dazu gezwungen ist, vor laufenden Kameras und den Augen der Welt zum Beispiel einen Tag zu rekapitulieren, an dem Johnny Depp sie vergewaltigt hat. Und ja, da frage ich mich, wo sind wir als Gesellschaft falsch abgebogen, als wir zu dem kollektiven Schluss gekommen sind, dass es cool und normal ist, Memes über eine Frau anzufertigen, die dazu gezwungen ist, sexuelle Gewalt zu rekapitulieren.
Ja, zu diesem Fall Amber Heard wollen wir gleich nochmal ein bisschen genauer kommen. Der macht mich auch jedes Mal extrem wütend. Ich finde auch, in dem das auch war, das war nochmal so ein Turning Point, gerade diesen Hashtag MeToo und dann so ein Turning Point in eine ganz andere Richtung abgebogen.
Ja. Gibt ja auch einen Grund, warum nicht nur ich, sondern viele andere JournalistInnen und AutorInnen, die zu dem Fall geschrieben haben, das Ganze als Backlash, als MeToo bezeichnet haben, als das Ende von MeToo eigentlich.
Ja, voll. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurück zu diesem aktuellen Frauenhass oder Misogynie ist ja der Fachbegriff. Was sind denn da so wiederkehrende Narrative in der Manosphere oder in diesem aktuellen Frauenhass?
Also ich operiere ja in meinem Buch mit dem Misogynie-Begriff von der Philosophin Kate Mann, den sie in dem Buch Down Girl, die Logik der Misogynie, etabliert hat. Und das Ding bei Misogynie ist, ganz viele verstehen das einfach nur so diffus als Frauenhass. Und Kate Mann wird dann sehr viel genauer und deswegen finde ich halt ihren Begriff da auch unglaublich gut und wichtig und tue meinen Menschen Möglichstes, um ihn zu verbreiten und zu popularisieren. Genau, und Kate Mann sagt quasi, Misogynie ist nicht nur Frauenhass, Misogynie ist quasi der exekutive Arm des Patriarchats. Misogynie ist eine Form korrektiver Gewalt. Es geht quasi darum, Frauen dafür zu bestrafen und nicht nur Frauen, sondern generell Menschen, die im Patriarchat zu Frauen gemacht werden, zu bestrafen, nicht patriarchalen Anforderungen an Weiblichkeit zu genügen. Und das ist eben einmal das zur Verfügung stellen von sogenannten weiblich kodierten Gütern wie Anerkennung, Fürsorge, Hege und Pflege, Zärtlichkeit, Wärme, aber eben auch Reproduktionsarbeit und Sex. Also eine Frau muss quasi Mami, beste Freundin, Therapeutin, Sexpuppe und Hausfrau in einem sein. Und wenn sie das nicht ist, dann ist sie eine schlimme Bitch. Und zweitens dürfen Frauen oder Flinterpersonen Person eben nicht sogenannte männlich kodierte Güter einfordern. Und männlich kodierte Güter sind eben Öffentlichkeit, Sichtbarkeit, gesellschaftliche und politische Teilhabe, Macht, Reichtum, Anerkennung oder halt auch so Sachen wie die Verurteilung von Abwertung und Scham. Also Beispiele dafür ist natürlich die Rezeption von einem Sexualleben. Und Misogynie äußert sich eben sehr vielfältig und sehr vielschichtig, weil es einfach was ist, was alle Ebenen des Zusammenlebens durchdringt. Also zum Beispiel schauen wir uns mal den Doppelstandard in der Bewertung von Flinterpersonen und Cis-Heteromännern in der Öffentlichkeit an. Dass sich Leute immens darüber empören, wenn die lesbische Musikerin Chappell Roan mal unfreundlich guckt oder Grenzen zieht, dass das irgendwie in einem gesellschaftlichen Diskurs schlimmer scheint, als wenn ein berühmter Musiker mehrfach zum Beispiel der sexuellen Gewalt gegen Kinder angeklagt wird, der bekommt wie Michael Jackson trotzdem einen Box-Office-Erfolg. Oder wenn man sich einfach auch mal anschaut, wie mit eben Till Lindemann, R. Kelly, P. Diddy oder halt auch Johnny Depp oder Kevin Spacey umgegangen wird. Cancel Culture ist da irgendwie nicht. Und ja, andere Aspekte von Misogynie sind zum Beispiel die Wut, wenn eine Frau einen Flirt abwehrt, Abwertung, wenn Frauen in ihrem Bereich, sei es Kunst, sei es Musik, sei es Wissenschaft, reüssieren, wenn Frauen eine politische Sichtbarkeit haben, sei es eben parlamentarisch oder außerparlamentarisch. Feminismus wird natürlich immer ganz stark mit Misogynie begegnet. Und die höchsten Formen von Misogynie sind dann natürlich häusliche Gewalt, der Femizid oder der Inselterrorismus. Wir müssen auch darüber reden, dass es intersektionale Verflechtungen gibt, was Misogynie angeht. Zum Beispiel den Begriff hat die Autorin Maura Bailey geprägt, Misogyne Noir. Das ist quasi Misogynie gegen schwarze Frauen. Und das ist auch so ein bisschen mehr als Misogynie plus Rassismus, sondern ist eben eine Betrachtung des schwarzen weiblichen Körpers, die ganz tief in Sklaverei und Kolonialismus verwurzelt ist und beispielsweise dazu führt, dass, weil Weiblichkeit in einer weißen Mehrheitsgesellschaft eben als weiß labelt wird, schwarzen Frauen zum Beispiel diese weibliche Reinheit und Unschuld abgesprochen wird und ihnen deswegen auch seltener geglaubt wird, Betroffene von Gewalt zu sein. Oder ein Begriff, der von der Autorin Julia Serrano eingeführt worden ist, Transmisogynie, was quasi die spezifische Diskriminierung und Abwertung von Transfrauen, die entweder nie genug Weiblichkeit performen können oder Weiblichkeitsstereotyp reproduzieren. Egal was, sie können es einfach nicht richtig machen.
Vielleicht eine direkte Nachfrage. Du hast jetzt ganz kurz angeschnitten, dass der Feminismus so generell abgewehrt wird durch diese Misogynie oder diese misogyne Gesellschaftsstruktur. Was ist damit genau gemeint? Also welcher Feminismus ist damit gemeint?
Also das Feminismus ist ja quasi das Bestreben dafür, dass Flinterpersonen nicht dazu gezwungen werden, weiblich kodierte Güter zur Verfügung zu stellen und männlich kodierte Güter einfordern dürfen. Und das macht natürlich eben auch die Ausbeutung und Erniedrigung von Flinterpersonen, um sich eben als unserer hetero-cis-endo Mann, unser Mann TM, sag ich mal, um sich darüber dann eben narzisstisch erhöhen zu können. Und ich würde ausgehend auch von der Arbeit von der Autorin Susanne Kaiser so ein bisschen sagen, dass man Antifeminismus als organisierte Misogynie verstehen kann. Also misogyne Männer, die Angst um ihre Vormachtstellung haben, die wollen, dass die Frau das Essen auf den Tisch stellt und die Beine breit macht und bloß nicht wagt, in der öffentlichen Sphäre für ihre Rechte und Interessen zu kämpfen und dafür kämpfen, gleich behandelt zu werden wie Cis-Männer. Also das darf nicht sein. Und deswegen rotten wir uns in antifeministischen Strukturen zusammen, sei es im Internet, sei es in irgendwelchen Gruppen wie Männer in der FDP oder sei es in Burschenschaften und kämpfen gegen diese unbotmäßigen Weiber und Queers, die es wagen, selbstbestimmt leben zu wollen.
Ja, ich finde das irgendwie nochmal so voll wichtig, diese Verknüpfung, weil Feminismus ja oftmals immer noch als eine extreme politische Einstellung oder so wahrgenommen wird, im, sag ich mal, in der Mitte unserer Gesellschaft und Antifeminismus damit ja auch downgerated wird. Also so ein bisschen wie, ja, es gibt halt FeministInnen und es gibt halt Menschen, die sind gegen Feminismus. Ich finde, das ist halt in unserem gesamtgesellschaftlichen Konsens schon so krass falsch wahrgenommen, weißt du, wie ich meine? Mhm. Ich finde, das ist nochmal voll wichtig, wie du es rausgestellt hast, in der Extremform wahrzunehmen. Nämlich als politischer Extremismus.
Ja, und eben auch als so ganz konkrete Bekämpfung dafür, dass Frauen und queere Menschen sichtbar und sicher leben können. Und wir sehen ja gerade in den USA, was passiert, wenn feministische Errungenschaften wie das Recht auf Abtreibung oder wie das Recht auf geschlechtsangleichende Maßnahmen, wie die bekämpft werden. Und da hört es ja nicht auf. So, es geht ja darum, eine patriarchale Gesellschaftsstruktur, in der es nur zwei Geschlechter gibt und in der das eine Geschlecht dem anderen unterstellt ist und wo auch mit Geschlechtszuschreibung immer gewisse Eigenschaften und Aufgaben einhergehen und halt auch keine Abweichungen daraus möglich sein dürfen, das zu etablieren. Und das ist eine Form von Gewalt. Nicht über den eigenen Körper bestimmen zu dürfen, ist Gewalt.
Ja, absolut. Du schreibst auch in deinem Buch, das fand ich irgendwie so sehr stark, da musste ich kurz das Buch erstmal weglegen und so richtig sacken lassen. Misogyne Gewalt als Bonding Moment. Magst du das vielleicht nochmal genauer erklären?
Also das ist jetzt auch keine These, die ich erfunden habe. Wir sehen das ja immer wieder, dass sich Cis-Hetero-Männer gegenseitig ihrer Herrschaftsposition vergewissern, indem sie zusammen Gewalt ausüben. Und da gibt es unglaublich viele Beispiele. Sei es zum Beispiel der Junggesellenabschied, der dann beilaufende junge Frau belästigt und ihr hinterher pfeift und sich freut, eben dann halt auch in der Masse sein zu können, das zu tun. Die Frage ist so, wird das einer von denen alleine machen? Vermutlich nein. Oder man sieht es auch in Kommentarspalten im Internet, wenn zum Beispiel ein Artikel über eine Feministin oder eine queere Aktivistin sich findet, dass in den Kommentarspalten dann sofort so ein Mob an empörten Männern hat, ein Circle Jerk, die sich gegenseitig darin bestätigen, dass diese Frau eine ungefickte Schlampe ist, dass man ohnehin ihr nicht zuhören sollte, dass Feminismus Blödsinn ist. Also halt auch immer so diese kollektiv durchgeführte Abwertung von einer Person. Oder was wir auch hatten, also das hat auch ganz häufig so eine sexuelle Komponente, wie zum Beispiel Anfang des Jahres, als Männer die KI Grok auf der Plattform X, die seit der Machtübernahme von Elon Musk auch nichts anderes ist als ein Sumpf von Menschenfeindlichkeit, dazu zu nutzen, sexualisierte Deepfakes von Frauen und Mädchen zu erstellen und das natürlich halt auch kollektiv gemacht haben. In Südkorea haben wir ganze Chatgruppen mit 10, mit 100.000 Mitgliedern, wo sich die User gegenseitig Fotos von Mädchen und Frauen aus ihrem Alltag schicken und andere User daraus dann Deepfakes erstellen. Der Fall Pelico ist ein Paradebeispiel dafür. Oder aber auch zum Beispiel Epstein Island ist ein Paradebeispiel dafür. Die Vergewaltiger-Netzwerke auf Telegram sind ein Paradebeispiel dafür. Oder durchgeführte Gruppenvergewaltigungen. Also Männer bestätigen sich gegenseitig ihre Vormachtstellung und eben auch die Tatsache, dass sie wegen dieser Vormachtstellung Gewalt gegen Nicht-Männer ausüben können. Und das passiert leider sehr, sehr, sehr häufig und wird viel zu wenig thematisiert und bekämpft.
Und man sieht das ja auch, wenn das erste Beispiel, was du genannt hast, mit dem Junggesellenabschied, wenn ich dann dazu komme als Flinterperson und sage, ey, könnt ihr das mal lassen, dann bin ich sozusagen die Spaßbremse. Also im Sinne von, also ich zerstöre diesen Bonding Moment bis hin, also natürlich in allen anderen Beispielen noch viel gefährlicher für mich, dann da zu intervenieren. Und ich störe praktisch den Common Sense. Das finde ich irgendwie immer so den brutalen Selbstcheck.
Ich habe letztens auch ein Video auf Instagram gesehen, wo eine Frau in einem Zugabteil so einer besoffenen Männergruppe gesagt hat, ey, hier seid mal leise, nehmt voll viel Platz ein. Und deren Reaktion war nicht zu sagen so, verdammt, sondern dass sie halt mit ihrer Macht wirklich kokettiert haben. So, werdet noch klar, viel lauter, trinkt doch einen Schnaps mit uns, sie auszulachen, sie zu verhöhnen. Also das ist so ein Paradebeispiel für dieses Kollektiv-Misogynie ausüben. Ja. Um halt das unbotmäßige Weibsbild gemeinsam dafür zu bestrafen und zu demütigen, dass sie es wagt, diesen Status quo der Männerherrschaft herauszufordern.
Absolut.
Men doing really terrible things and women sitting silently whilst like one tear like slowly falls. And I'm like, oh no, 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 we get mad and angry.
Da standest du mit gepackten Koffern an der Tür. Du hast mich verlassen, warst nie wieder da. Ich war gerade fünf von dir, eindeutig scheißegal. Es kam wieder zurück an den Schultag, hat seine Faust auf mein Gesicht drauf. Der Lehrer nur lächelte, Boys will be Boys, Jungs hauen zu, Mädchen heulen. Und als hätte es mich erwartet auf meiner allerersten Party. Der Typ war süß, wurde bitter wie billiger Wein. Ich wollte doch, konnte nicht schreien. Mit jedem Komm, lass mich mal machen, wird es immer stärker. Mit jedem Mäuschen, ich erklär's dir, werd ich nur noch härter. Mit jedem richtig geiler Arsch geht das immer tiefer, Alter. Sag nicht, ich soll lächeln, denn das macht mich aggressiv, Mann.
Attention, ich bin noch nicht fertig. Baby, die Soft-Era ist over. Bin in Beyoncé und in Hover. Lass mich nicht durchdrehen, Helikopter. Ich roll dich in Long Paper, werd Smoker. Genieße die Stille, mein Heil, lass mich fliegen. Mein Arm ist müde vom Schießen. Es gibt kein Happy End, keine Liebe. Dass ich mich wehre, das willst du nicht. Das willst du nicht, wo ist deine Ehre? Nein, wir sehen sie nicht. Nein, wir sehen sie nicht, soll's keiner zählen. Nein, ich schäm dich nicht, dich nie erwähnen, sonst quälst du mich. Ich sag mal so, hätte ich einen Sohn, würde ich ihn nicht erziehen zu einem Chip für dich. Niemand mag angry women. Could it tell you something, man? Zu empfindlich, wir sind wütend. Wir sind nicht menstruierend und hysterisch, wir sind wütend. Wir sind nicht zickig oder schlecht erzogen, wir sind wütend. Wir sind nicht impulsiv und ungefleckt, wir sind wütend. Niemand mag angry women. Could it tell you something, man?
In deinem Buch machst du in einem Kapitel ziemlich am Anfang einen Begriff auf, der für mich total nochmal eye-opening war, in Bezug auch auf so diese Verschwörungstheorien, die dem ja oft zugrunde liegen, also diesem Antifeminismus, dem aktuellen, nämlich dem Begriff des Kulturmarxismus. Das seht ihr jetzt nicht, aber sie grinst und wackelt schon hin und her. Du möchtest ihn sehr gerne für uns erklären, sehe ich in deinem Gesicht.
Also, ich habe ja Soziologie in Frankfurt am Main studiert. Ich bin nach Frankfurt am Main gezogen, um kritische Theorie zu studieren, weil ich irgendwann mit 18 die Dialektik der Aufklärung aus meiner Schülerinnenbibliothek geklaut und nicht verstanden habe. Und genau, also Kulturmarxismus. Das ist so ein antisemitisches Verschwörungsnarrativ, das eben die jüdischen Kommunisten der Frankfurter Schule, also keine Ahnung, Adorno, Horkheimer, Marcuse, Benjamin, Fromm, Löwenthal und so weiter, die mussten ja alle aus unerfindlichen Gründen 1933 aus Deutschland abhauen. Spoiler Alert, weil es jüdische Kommunisten waren und die Nazis die Macht übernommen haben. Und genau, ein paar von denen wie Marcuse oder Adorno oder Horkheimer sind dann halt in die USA geflohen. Und vor allem Marcuse, der hat dann in Berkeley, glaube ich, eine Dozentenstelle angenommen und war dann halt, weil er eben auch ein Marxist war, eine ziemlich prominente Figur, was so Studierendenprotest angeht. Angela Davis hat zum Beispiel auch bei ihm studiert. Genau, und Adorno und sein Team, also Else Frankel Brunswick und so, die haben relativ viel so zum autoritären Charakter und halt zur, so zur und halt so zu faschistischen Dynamiken dann auch gearbeitet. Und naja, was haben dann so in den 1960ern so extrem antikommunistische christliche Fundamentalisten gesagt? Diese jüdischen Kommunisten, die sitzen jetzt in den USA und in Hollywood. Also in Hollywood saßen dann vor allem schwule jüdische Kommunisten und verbreiten dort ihre zersetzenden Ideen von Egalitarismus und universellen Menschenrechten und der befreiten Gesellschaft und pflanzen in die Köpfe der AmerikanerInnen ein, um eben unsere Werte von Freiheit, Patriarchat, der weißen Kleinfamilie und Apfelkuchen zu zerstören. Genau, und deswegen hat man halt diese rechte Obsession mit dem Kulturkampf, weil sie davon ausgehen, dass unsere Kultur an Universitäten, in der Kulturindustrie und so weiter halt grundlegend von diesen jüdisch-marxistischen Werten korrumpiert ist. Ich meine, so I fucking wish, dann hätten wir mehr gute Filme wie The Substance oder Portrait of a Young Lady on Fire in den Kinos und weniger den immer gleichen Marvel-Slop. Sorry an der Stelle, ich bin Marvel-Haterin. Und halt auch so diese Vorstellung, dass so Hollywood und Universitäten von so jüdischen Strippenziehern besetzt werden, das ist halt klassisch antisemitisch. Und was halt auch noch so ein Aspekt ist, dass dann eben dieses Kulturmarxismus-Ding sagt, hier, der Kulturmarxismus, der ist die treibende Kraft hinter Feminismus, Antirassismus, der queeren Bewegung, der Antikriegsbewegung und so weiter. Als ob halt marginalisierte Menschen nicht selbst auf die Idee kommen könnten, für Gerechte einzutreten, sondern nein, jüdische Strippenzieher im Hintergrund sagen ihnen, hey, du musst dich jetzt emanzipieren, um letztendlich die weiße Rasse zu zerstören. Das ist so das Endgoal vom Kulturmarxismus.
Also auch der Feminismus wird praktisch gesteuert eigentlich von Kräften im Untergrund.
So hin und wieder wünschte ich mir, es wäre so, dann hätte ich meinen sweet, sweet Kulturmarxismus-Money monatlich auf dem Konto. Weil leider mache ich das, ohne dass Axel Honneth, möge in Frieden ruhen, mich anruft und sagt, hey Veronika, schreib mal wieder so ein paar feministische Bücher.
Ja, aber ich finde das irgendwie nochmal so voll eye-opening, weil genau das findet man ja in auch voll vielen Momenten gerade wieder. Also gerade diese Entmachtung, was ja auch jetzt gerade im Kontext der Sachsen-Anhalt-Wahl im September schon in Unis auch in Deutschland blüht, was in den USA aber ja auch der Fall ist. Also dass postkoloniale Theorie, antirassistischer Aktivismus, feministische Theorien, Hochschulen, Unis und so weiter, die Gelder extrem gekürzt werden.
Wir haben in republikanischen Staaten dürfen Bücher, die Sklaverei oder Patriarchat oder stellenweise halt auch den Holocaust thematisieren, nicht mehr in Bibliotheken ausgestellt werden, weil es ist antiamerikanisch, über Sklaverei zu sprechen. Und das ist
Oder über Feminismus.
Und wie du gesagt hast, so falls die AfD hier in der Macht kommt, werden sie halt genau das Gleiche machen. Und das ist extrem verstörend und gruselig.
Ja, vielleicht nochmal so, weil du ja dich sehr viel mit Online-Hate auch auseinandersetzt, wie auch immer du das die ganze Zeit machst. Also.
Sport, Pen und Paper, Kochen, gute FreundInnen. Und ich hatte eine Zeit lang ein paar Coping-Mechanismen, die weniger gesund waren. Aber was halt da an der Stelle auch wichtig ist, zu sagen, das ist ein Marathon und kein Sprint. Und
Ja.
deswegen sucht euch gesunde Coping-Mechanismen, wie mit euren FreundInnen Pen und Paper spielen.
Ja, oder mit coolen feministischen Banden abhängen.
Genau, also politischer Aktivismus, der halt außerhalb des Internets
Ja,
stattfindet.
auf jeden.
Das ist richtig und wichtig, auch wenn niemand gerne aufs Plenum geht.
Ja. Ja, ich weiß. Ja, okay. Zurück zum Internet-Hate.
But I don't want to.
Genau, wenn wir jetzt diesen Thema Kulturmarxismus, wie findet der auch seinen Weg in die Manosphäre auf Social Media? Also wie finden sich da diese Narrative wieder?
Also so ein ganz wichtiger Aspekt ist halt so dieser ganze Hass auf Wokeness und DEI und oh mein Gott, ein Computerspiel, wo man keinen weißen Heteromann als Protagonisten hat. Und dieser Hass auf quasi Wokeness und dieser ganze rechte Kulturkampf, das ist ja inzwischen auch was unglaublich Lukratives geworden. Die Wurzeln finden sich da in der misogynen Gamergate-Kampagne von 2014. Das war eine Hasskampagne gegen Flinter-Personen in der Videospielbranche. Und hat sich eben gegen Flinters gerichtet, die zum Beispiel selbst eigene Spiele geschaffen haben, die so dieser Vorstellung von dem damals noch recht populären, muskelbepackte, stoische, männliche Heldenfantasie widersprochen haben. Oder indem sie, wie zum Beispiel die Kulturwissenschaftlerin Anita Sarkeesian in der Tropes vs. Women Videoreihe, sexistische Tropen und Narrative in Spielen angeprangert haben. Ich muss an dieser Stelle voranschieben, ich selbst spiele sehr gerne und sehr viel Videospiele. Ich habe einen selbst zusammengestellten Gaming-PC, an dem ich gerade sitze. Ich habe, glaube ich, zwei Videospiel-Theme-Tattoos und mein Verhältnis zu dem Spiel Disco Elysium, was ich an der Stelle sehr ans Herz legen möchte, ist gelinde gesagt obsessiv. So, that being said, als Frau muss ich immer sagen, dass ich ein bisschen Ahnung von Videospielen habe, bevor ich darüber rede. Ich selbst unterscheide ganz gern zwischen Leuten, die Videospiele spielen und so Capital G Gamern oder Gamern TM. Und Gamer TM, das sind halt Leute, die das Hobby Videospiele spielen zu ihrer kompletten Identität gemacht haben. Das war eine sehr groß, also sehr, sehr starke Community, gerade so in den 10er Jahren, und halt auch im Internet, weil das war auch so eine Zeit, wo eben der Gamer wirklich auch als so Konsumgruppe so entdeckt und halt auch wirklich sehr stark hofiert wurde. Und so eine ganze Meme-Kultur war eben sehr stark an so Gaming ausgelegt, wenn man an so Meme-Seiten wie 9gag oder so von damals denkt. Yeah, that was cringe. Und man hatte halt so gleichzeitig so dieses Ding von, okay, ich werde endlich in meinem Hobby gesehen und wahrgenommen und ernst genommen. Aber gleichzeitig war bei ganz vielen Gamern TM, und das hat man stellenweise heute noch, auch immer noch so ein Gefühl von Außenseiter und Kellerkind. Und so der Nerd, der irgendwie von dem attraktiven Sportlertypen so ins Klo getaucht wird. Und genau, diese Überidentifikation mit dem Hobby führt auch ganz schnell dazu, dass jegliche Kritik sofort als so eine persönliche Kränkung wahrgenommen wird. Und so eine feministische Kritik anhalt Sexismus in der Gaming-Branche wurde dann entweder abgewehrt mit, naja, ist doch nicht so schlimm oder was wollen diese Weiber eigentlich sagen, aber hat in der Regel zu so einer wirklich starken Misogynie geführt. So, was erdreisten die sich irgendwie bei uns mitreden zu wollen? So ein geflügeltes Wort in digitalen Räumen war damals, there are no girls on the Internet. Also der Default-User war cis-männlich und sobald man als Frau zu erkennen war, musste man tits or get the fuck out machen. Also das Internet wurde, obwohl es das auch nie war, als ein Boys-Club wahrgenommen. Und so Imageboards wie 4chan, die ja auch einfach sehr wichtig für die Entstehung von einer Digital- und Meme-Kultur waren, müssen da halt auch explizit benannt werden. Ein wichtiger Aspekt von Gamergate war auch, dass ein Spieleentwickler behauptet hat, sein Ex-Partnerin Soy Quinn hat ein Spiel gemacht, Depression Quest, wo es darum geht, die Krankheit Depression spielerisch zu erforschen, dass Quinn ihn quasi mit anderen Männern betrogen hätte. Und hat so einen sehr langen Blogpost gemacht und diesen Blogpost dann halt auf spielekulturaffinen Plattformen verbreitet. Und auf 4chan wurde das dann sehr, sehr, sehr stark aufgenommen. Und daraus hat sich dann so das Narrativ entwickelt, dass Zoe Quinn mit dem Journalisten von einem linken Gaming-Magazin Kotaku geschlafen hätte, um positive Reviews für das Spiel zu bekommen. Ist so alles natürlich nie passiert. Dieser Typ hat das Spiel nicht mehr explizit besprochen, aber das ist egal und das ist halt auch so ein Punkt, den ich aufmache, nämlich, dass in so Hasskampagnen und so Kulturkampf Fakten komplett egal sind. Da wird einfach alles geglaubt, solange es die eigene Welt sich und die eigenen Ressentiments bestätigt. Und genau, man hatte dann halt einfach so eine Kultur extrem wütender weißer Gamer-TM, die glauben, die Feministinnen nehmen ihnen die Videospiele weg. Und das wurde dann relativ gut von Vertretern von Donald Trumps erster Amtszeit aufgefangen und eben in so einem Kulturkampf kanalisiert. Also wir haben da vor allem Milo Yiannopoulos und Steve Bannon. Und die haben dann halt wirklich so dieses Narrativ aufgemacht von, es gibt eine Verschwörung innerhalb der Gaming-Branche dafür zu sorgen, dass ab jetzt alle Spiele nur noch weibliche Hauptcharaktere haben und queere Romances verpflichtend sind und die Feministinnen nehmen euch eure Games weg. Und Gamergate hat sich eben vor allem eben an drei Flinter-Personen aufgehangen, über die dann höhnische Memes angefertigt wurden, die in den YouTube-Videos diffamiert und degradiert wurden. Ihre Veranstaltungen wurden gestört. Es gab ein Spiel, bei dem man Anita Sarkeesian verprügeln konnte. Ihre Adressen wurden veröffentlicht. Es gab detaillierte Vergewaltigungsdrohungen und Fantasien über die Betroffenen. Also wir haben hier halt auch wirklich so ganz deutlich dieses patriarchale Bonding und misogynen Hass gegen als Feindbilder markierte Flinter-Personen auszuüben. Und die Täter haben sich auch im Recht gefühlt, weil Zoe Quinn hat ja deren Partner betrogen und deswegen ist jede Gewalt fair game. Anita Sarkeesian greift unsere Spieler und deswegen ist jede Gewalt fair game. Brianna Wu hat ein paar zynische Witze über uns Gamergater gemacht. Wow, okay. How does she dare? Deswegen ist jede Gewalt auch fair game. Also diese Gewalt muss ja auch immer gerechtfertigt werden. Aber warum sie gerechtfertigt ist, das folgt ja nicht irgendwelchen rationalen Maßstäben, sondern eben misogynem Hass.
Ja, das ist echt so krass. Ey.
Ich komm aus der Wohnung und ich trete in ein Minenfeld aus Männer blicken, die auf meinem Körper hängen. Jeden Tag das gleiche, wenn ich mich dafür entscheide. Statt Hoodie mal in Kleid und Heels zu viben. Nein, ich hab meine Lippen nicht für dich geschminkt. Will mir nicht anhören, dass dich das zum Kommen bringt. Trag den Mini-Rock, weil ich stolz auf meinen Körper bin. Obwohl ich lernte, ihn zu hassen, seit ich 13 bin. I don't give a fuck, ist vielleicht zu plakativ. Doch es geht mir auf den Sack, wie du sexualisierst. Ich bin kein Objekt und ich bin nicht deine Bitch. Du willst mansplain, Digga, was ist für ein Witz? Ich würde so gerne ohne Angst nachts durch die Straßen gehen. Essentials in der Tasche, Keys, Handy, Pfefferspray. Ich zahl so viel fürs Uber, wenn ich spät nach Hause will. Weil der Park nach 7:30 nicht mehr sicher ist. Fuck. Das Taxi kommt, der Fahrer männlich jung und der blickt mit seinen Augen direkt in meinen tiefen Ausschnitt. Sodom und Gomorra, ganz egal wohin wir kommen. Es ist 2:22, Männer, lol. Keiner hat gefragt, also bitte halt den Rand. Cat, callst du mein Arsch, bist du armselig dran? Hast du echt gedacht, dass du mich anmachen kannst? Behalt den Trash für dich, ich hör mir das nicht an. Keiner hat gefragt, also bitte halt den Rand. Cat, callst du mein Arsch, bist du armselig dran? Hast du echt gedacht, dass du mich anmachen kannst? Behalt den Trash für dich, ich hör mir das nicht an.
Dein Untertitel von dem Buch ist ja, warum wir es lieben, Frauen zu hassen. Und du hast ja gerade auch schon angesprochen, dass es auch extrem lukrativ ist, also ökonomisch von Vorteil, Frauen zu hassen. Magst du das vielleicht nochmal irgendwie an dem Beispiel festmachen oder ein bisschen klarer machen, was damit gemeint ist?
Ein Begriff, der da, glaube ich, ganz, ganz, ganz gut ist, ist der des Misogynist Swap Ecosystem von der Kulturwissenschaftlerin Taylor Logans, die damit halt so ein ganzes System an einfach zu generierendem, reaktionären, misogynen Content-Slop beschreibt, also Brei, der halt darauf ausgelegt ist, schnell produziert und schnell verbreitet zu werden und demzufolge halt auch hohen Traffic und hohe Klickzahlen und halt eine große Reichweite zu erzielen. Und dieser Content ist halt darauf ausgelegt, misogynen Hass und Wut bei der Betrachterin zu evozieren, die dann eben damit interagiert und im besten Fall dann auch dem Content Creator folgt und dessen Inhalte verbreitet. Wir haben zum Beispiel etwas für den Podcast Fresh and Fit. Das ist ein Red Pill Podcast, die primär zum Beispiel OnlyFans Models in sich in die Show einladen, sie demütigen und beleidigen und daraus dann Content generieren, der dann auf YouTube, auf Podcast-Kanälen, auf TikTok und so weiter verbreitet wird. Und die beiden Männer, die machen, haben leider sehr viel Geld. Und Lorenz nennt drei Frauen, die halt besonders gern Ziele des Misogynist Slop Ecosystem sind, weil sich mit dem Hass auf sie besonders viel Geld verdienen lässt. Und das sind Meghan Markle, die erste schwarze Royal im Königshaus, gegen die es bereits 2018 eine rassistische und misogyne Hasskampagne gab, die vor allem von weißen britischen Frauen gestartet worden ist. Dann Blake Lively, die als unsympathisch und einfach zu wenig nett gilt und die ja jetzt eben auch mit ihrem ehemaligen Co-Star Justin Baldoni im Rechtsstreit war, der jetzt beigelegt worden ist, weil sie ihm sexuelle Belästigung vorgeworfen hat und ihr Verleumdung und eben Amber Heard. Und bei Amber Heard war es so, dass eben der Prozess zwischen ihr und Depp ja live ausgestrahlt wurde und dann halt von Streamern und Reaction-YouTubern, von denen auch echt viel aus der Gamergate-Ecke kam, begleitet wurden. Und einer von denen, der auch von Johnny Depps ehemaligem Anwalt zum Beispiel geleakte Audiodateien zugeschickt bekommen hat, um Amber Heard zu diskreditieren, der hat in einem Interview gesagt, er hat in einem Monat über $60,000 nur mit Amber Heard Hate-Content gemacht. Also ja, Frauenhass ist lukrativ.
Ja, vor allem finde ich da ja nochmal voll interessant, weil wenn man, glaube ich, viele Menschen so random auf der Straße fragen würde, um was ging es bei diesem Amber Heard-Johnny Depp-Fall, würden wahrscheinlich viele sagen, ob er Partnerschaftsgewalt verübt hat oder nicht. Und darum ging es ja in dem Fall, also der dann ausgestrahlt wurde, also darum ging es gar nicht, sondern es war eine Verleumdungsklage.
Genau, es ging quasi in zweiter Instanz darum. Es ging darum, Amber Heard hatte 2018 einen Artikel in der Washington Post veröffentlicht, in dem sie über ihren Aktivismus gegen häusliche Gewalt spricht. Und Johnny Depps Namen taucht in diesem Artikel kein einziges Mal auf. Sie schreibt darüber, dass eine Gesellschaft mächtige Männer schützt, dass Frauen, die sich gegen häusliche Gewalt positionieren, dafür einen Backlash erfahren. Also, und Johnny Depp hat sie eben deswegen verklagt. Das Ding ist, es gab bereits 2020 einen Prozess zwischen Johnny Depp und der britischen Boulevardzeitung The Sun, wo der Autor Johnny Depp als Frauenschläger bezeichnet hatte. Und dieser Prozess wurde in London geführt und Johnny Depp hat den in 12 von 14 Fällen verloren. Und Amber Heard hat auch bei diesem Prozess ausgesagt. Und dann ist halt so die Frage, warum hat Johnny Depp in London verloren und warum hat er in Fairfax, Virginia, wo er diesen Prozess geführt hat? Und er hat darauf bestanden, den Prozess dort zu führen, auch wenn er ihn quasi gegen Heard und die Washington Post geführt hat, weil Virginia ein Staat ist, wo man unglaublich gut diese sogenannten Slap-Klagen ausführen kann, also quasi Klagen, um Leuten zum Schwein zu bringen, und weil es in Virginia legal ist, aus Gerichtsgebäuden die Prozesse auszustrahlen. Und dieser Prozess war von Anfang an als misogyner Schauprozess und Spektakel zur Rehabilitierung von Depp und zur Demütigung von Amber Heard konzipiert.
Ja, es hat er ja auch angekündigt, dass er sie global fertig machen würde. Also, das schreibst du ja auch in deinem Buch und das hat er ja auch geschafft. Bin neulich in Müller reingegangen und da hängt riesig groß Johnny Depp. Also, mir wird da halt total schlecht, weil er wieder um Parfüm bewirbt oder so.
Es war durchaus ein Täterschutzprozess. Herts Team konnte sehr viele Beweise, wie zum Beispiel Notizen ihrer Therapeutinnen, wo sie über Partnerschaftsgewalt spricht, die wurden einfach nicht zugelassen. Aber es geht ja auch ganz viel um die öffentliche Rezeption. Und wir haben bei Johnny Depp einfach eine wirklich lange Geschichte von Substanzmissbrauch und von Gewaltausbrüchen. Wir haben SMS, wo er schreibt, er will Amber Heards Leiche verbrennen und ertränken und ficken. Wir haben die Aussage, dass er sie demütigen will. Und all das wurde so weggewischt und gesagt, ah oh ja, hier, das ist ja nur ein Witz, er ist doch einfach so ein netter Typ oder er hat so viel Leid erfahren und deswegen ist das okay. Und bei Amber Heard wurde einfach wirklich alles, was sie gesagt hat, unter der Lupe seziert, nicht nur auf eine Goldwaage gelegt, also halt alles so missgünstig wie möglich beleuchtet. Oder wir hatten eben auch so dieses Ding, dass alles, was sie sagte, ihr ohnehin nicht geglaubt wurde und sie als Lügnerin diffamiert wurde. Und wenn ihr Team dann zum Beispiel Bilder von blauen Flecken als Beweise vorgelegt hat, dann hat eben die Öffentlichkeit gesagt, ja, sie hat diese Bilder gefälscht oder sie hat diese blauen Flecken gefälscht. Also es wurde von Anfang an mit der Bias reingekommen, so Johnny Depp kann doch gar kein Täter sein, weil look at him, er hat vor 20 Jahren mal so einen besoffenen Piratenkapitän gespielt oder vor 40 Jahren so sensible Außenseiter in Tim Burton-Filmen. Und she's like, who is she? Eine Frau, die es wagt, diesen Mann, zu dem ich nostalgische Fangefühle habe, so zu diskreditieren und in mir ein Unwohlsein in meinem Fantum hervorzurufen. Wow, what a fucking cunt.
Weswegen du dich eher diesen Fällen auch widmest, ist, weil, das hast du ja gerade auch schon gesagt, dass die so wiederkehrende Phasen oder Strategien, die bei Fällen von häuslicher, sexualisierter oder eben digitaler Gewalt durchseziert werden. Und in deinem Buch schreibst du ja über so mehrere wiederkehrende Paradigmen, die es leider immer öfter gibt. Und die du ja, das habe ich auch in anderen Podcasts gehört, sofort im Kopf hattest, auch bei Colleen Fernandes zum Beispiel. Was sind das denn für so wiederkehrende Paradigmen oder so Phasen, die du da identifizieren konntest?
Also bei Fernandes sehen wir gerade super deutlich, was passiert. Also sie hat ja das gemacht, was Frauen in patriarchalen Verhältnissen sehr übel genommen wird. Sie spricht über patriarchale Gewalt. Und das Ding ist ja auch, und das war ja auch bei Amber Heard so, dass sofort so dieses Ding aufkam von, sie lügt ja. Weil, wenn diese Frau lügt, dann lügen alle anderen Frauen auch. Und deswegen kann mein Kumpel oder ich keine Täter sein. Also da dient es ja auch immer der Absicherung der eigenen Vorherrschaft und des eigenen vermeintlichen Rechts, Frauen Gewalt antun zu dürfen, ohne dass man dafür Konsequenzen erfährt. Und deswegen hat so die Maschine des antifeministischen Kulturkampfes, wie News, Apollo News und wie diese Plattform alle heißen, oder auch Stefan Weger, der Plagiatsjäger, haben dann relativ schnell versucht, Fernandes und ihr Team zu diskreditieren. So, das Ganze ging ja davon, von diesem Spiegelartikel aus, in dem eben an einer Stelle von Deepfakes geschrieben worden sind, weil zu dem Zeitpunkt auch noch nicht klar war, dass es kein KI-generiertes Material war, sondern Material, in dem Ullmann quasi Bilder oder Videos von Frauen genommen hatte, die Fernandes ähnlich seien und sie als diese ausgegeben hat. Und nun versucht auch Ullmanns Anwalt als Team sich eben an dieser Stelle aufzuhängen und den Diskurs weg vom eigentlichen Ding zu schieben, nämlich der systematischen bildbasierten Gewalt und des Vertrauensbruches hin zu, schaut mal, da ist dieser eine Fehler und deswegen, wenn da dieser eine Fehler drin ist, stimmt da eigentlich überhaupt was an dem Fall? Und generell lügt diese Frau nicht, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Also da wird ja auch immer mit den bestehenden misogynen und Rape-Culture-Narrativen operiert. Und eine Strategie, die hier ganz wichtig ist, die halt auch von Johnny Depp angewandt worden ist und seinem Team und die sich auch immer wieder in missbräuchlichen Beziehungen findet, ist das sogenannte DARVO, Deny, Attack, Reverse, Victim and Offender. Und im Fall von Ulm und Fernandes ist es eben dieses, nein, mein Mandant hat das nicht gemacht, es gilt die Unschuldsvermutung und dann dieses Attack, aber hier schaut mal, in dem Spiegel ist dieser Fehler drin und dann die Täter-Opfer-Umkehr. Also diese ganze böse Systemjournalie und diese hinterhältige, gekränkte, missgünstige Frau Fernandes, die wollen sich an diesem armen, unschuldigen Christian Ulmen rächen, weil Frauen sind halt so. Und dann werden aber halt auch so Sachen komplett ausgeblendet, wie das Ullmann ja diese Fernsehsendung geplant hatte, wo der Sohn seines Charakters seiner Freundin bildbasierte digitale Gewalt antut. Dieser Prozess wird leider auch in Deutschland und nicht in Spanien stattfinden. Und deutsche Justiz hängt da einfach so weit hinterher und zeichnet sich immer wieder durch Täterschutz aus. Also ich werde prophezeien und bisher haben sich bedauerlicherweise ziemlich viele meiner Prophezeiungen, was politische Entwicklung angeht, bewahrheitet, dass, wenn es eben zu einem Prozess kommt, der mit so einer richtig ekligen Schmierenkampagne gegen Fernandes einhergehen wird, wo eben das Johnny Depp Playbook bemüht wird.
Ja, ich befürchte auch. Und vor allem dafür sind Verleumdungsklagen nicht ursprünglich gedacht gewesen. Das wird ja wirklich politisch genutzt, um genau das eben zu machen, was du gesagt hast. Ich dachte mir gerade auch, als du gesagt hast, so, es waren keine Deepfakes, sondern es waren Videos von anderen Frauen, die ihr ähnlich sehen. Beides voll schlimm. Also, ich weiß nicht, das macht es für mich überhaupt gar nicht besser, ehrlich gesagt. Aber halt in der rechtlichen Lage. Und es ist halt dann wieder so gelogen, in Anführungszeichen. Genau, deswegen
Und
so.
Ja, weißt du halt auch mit diesen Diffamierungen-Dingen sagst, nach dem Johnny Depp Amber Heard-Prozess haben Anwältinnen, die Opfer von häuslicher Gewalt betreuen, gesagt, ihre Klientinnen haben reihenweise die Anzeigen zurückgezogen, aus Anzeigen, die eben das Depp-Playbook verwendet. Andere Täter, wie zum Beispiel Marilyn Manson, der auch Johnny Depps BFF sie ist, hat seine Ex-Partnerin Evan Rachel Wood, die ihn halt auch der mehrfachen häuslichen Gewalt angeklagt hat, neben diversen anderen Frauen, halt auch mit einer Diffamierungsklage überzogen. Der zweifache Mörder Kyle Rittenhouse, der auf einer antirassistischen Demonstration zwei TeilnehmerInnen erschossen hat, hat angefangen, Zeitungen zu verklagen, die ihn als Mörder bezeichnet haben und hat auch gesagt, er hat sich von Johnny Depp dafür inspirieren lassen. Und wie gesagt, Johnny Depp hat einfach ein Playbook für Täter vorgegeben durch das, was er gemacht hat und wurde demzufolge halt auch von dieser ganzen Antifeministen- und Maskulinisten-Bubble, unter anderem auch der Republikanischen Partei oder in Deutschland dem rechtsextremen Kompaktmagazin dafür gefeiert.
Ja, man könnte noch ziemlich viel länger drüber reden. Ich würde auf jeden Fall allen jetzt Hörenden empfehlen, das Buch von Veronika Kracher zu lesen. Ich finde es immer gut, seine Feinde und feindlichen Narrative zu kennen. Abschließend habe ich mich gefragt, in unserer Kategorie konsumierbar fragen wir unsere GästInnen immer nach weiterführenden Tipps, Institutionen, feministischen Banden, Medien, wo du sagen würdest, die finde ich mega, die haben mir total viel weitergeholfen.
Konsumierbar. Also zuerst mal will ich Werbung für das beste feministische Bündnis der Welt machen. Feminism Unlimited gibt es Berlin, Hamburg, München, Wien. Gibt es tolle Ableger. Mhm. Genau, ansonsten, also klar ist es notwendig, dass wir Plattformen, die halt einfach von Menschenhass profitieren und die den nicht bekämpfen und halt auch generell ein System, dass die autoritären Strafbedürfnisse, sich an marginalisierten Menschen abzuarbeiten, dass wir das kollektiv bekämpfen. Aber ich denke mir halt auch so, es ist halt wichtig, die eigenen Ressentiments und die eigenen Strafbedürfnisse zu hinterfragen. Und vielleicht, wenn ich irgendwas im Internet posten will, erstmal so 2 Minuten nachzudenken, so ist das jetzt wirklich nötig? Nur leider ist die Struktur von Social Media sehr auf impulsiven Verhalten ausgelegt. Ein Buch, was ich da wirklich spannend fand, ist So You've Been Publicly Shamed bei dem Journalist und Autor Ron Johnson. In Deutschland heißt das In Shitgewittern. Gerade lese ich das Buch Hyperreaktivität von der Taz-Journalistin Anna Kohut, die eben auch so sich mit der Frage beschäftigt, warum ist im Internet alles darauf ausgelegt, permanent Content zu sein, dass man permanent auf alles reagieren muss. Das ist super, super spannend. Genau, Kate Mann hatte ich bereits erwähnt. Die macht wirklich so ganz fantastische Grundlagenarbeit, was Misogynie angeht. Was ich gerade an feministischer Theorie lese, wen ich fantastisch finde, ist Talia Butt. Die macht so radikal-feministische Theorie aus einer transweiblichen Perspektive. Und ich finde, ich so die spannendste feministische Theoretikerin unserer Zeit gerade. Und ansonsten, ich beende mein Buch mit einem Zitat aus meinem Lieblingsvideospiel, das ich schon erwähnt habe, Disco Elysium. Und für mich ist Disco Elysium einfach auch so was unglaublich Wichtiges, weil es ist weniger ein Videospiel als marxistische Literatur. Es ist ein Spiel, wo es sehr viel um politische Kämpfe und politische Geschichte geht und sehr viel auch um die Frage von Hoffnung und Scheitern und sich selbst und anderen verzeihen können. Genau, ansonsten, wen ich super gut finde in so einer sozialpsychologischen Analyse von digitalen Räumen, ist Natalie Natalie Wynn, also die YouTuberin ContraPoints. Ihre Arbeit ist einfach unglaublich fantastisch, auch gerade so dieser Moment von eben Selbstreflexion, die sie drin hat.
Ja, ich finde auch relativ leicht zugänglich, auch irgendwie eine gutes Weiterlesen nach deinem Buch. Meiner Meinung nach ist, das hast du, glaube ich, auch schon vorhin genannt, das Buch Backlash von Susanne Kaiser, weil das ist ein Punkt, den sie macht, finde ich total spannend, weil sie ja sagt, es gab immer wieder Wellen von Feminismus und Backlash. Und der aktuelle, wieder genannte Backlash ist keiner, sondern der ist eben total tödlich. Und deswegen muss man ihn noch ernster nehmen. Gerade sich selbst zu bestärken darin, dass es extrem notwendig ist, feministisch zu sein. Cool, danke Veronika Kracher. Schön, dass du da warst.
Danke Pauline, danke liebe BürgerInnen.
Und ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüssi.
Tschüss.
Women's Bar. Deine feministische Bühne.
Ja, das war die Sendung Tipkin, Sendung für Feminismus, Queer Politics, Pop Punk und Alltagsschrott auf Radio Blau. Wir durften für heute eine Sendung der Women's Bar Digital übernehmen, eine andere feministische Radio-Podcast-Crew. Vielen Dank dafür und schöne Grüße. Und die Women's Bar Digitale und das, was ihr gerade gehört habt, war ein Gespräch mit Veronika Kracher, der Expertin für belastende Männer im Internet zu ihrem neuen Buch Bitch Hunt, warum wir es lieben, Frauen zu hassen. Wenn ihr die Sendung nachhören wollt, könnt ihr das tun. Im Archiv von Radio Blau ist die Sendung zu finden oder ihr geht einfach auf unsere Mixcloud-Seite, dann sucht ihr nach Tipkin dort und findet ihr auch noch weitere andere Sendungen von uns. Und wir senden wieder in 4 Wochen hier auf Radio Blau und dann einen schönen Abend und viel Spaß mit der jetzt kommenden Sendung Doper Than Dope.